Dame, die da gerade zu Gast zu essen geholt hat. Hallo. Das hier ist ein Gerichtssaal und kein Restaurant. Ich bitte Sie, das Essen und Trinken einzustellen. Ja. Oder Sie müssen draußen essen und trinken.
Darf ich dann hier noch behalten oder soll ich dann draußen gehen?
Sie können es behalten, aber ich würde Sie bitten, nichts zu essen, nichts zu trinken.
Okay.
Weil wir sind alle schon groß und erwachsen. Sie haben es ja das letzte Mal gesehen, wenn Sie dabei waren. Die Leute, die sich wie Kinder benehmen, behandle ich auch wie Kinder. Und schickt sie zu uns und spielen auf die Straße.
So behandeln Sie Kinder? Das war schon eine ziemlich kinderfeindliche Bemerkung, finde ich.
Okay.
Kinderfeindlichen Sprüchen auf. Die Kinder. Ja. Kinder würden sich hier hinstellen und sich sagen, die hier haben alle voll einen an der Waffel, die sitzen, wie die miteinander reden.
Hey, dann soll ich schon nicht genommen werden, dass wir sind nicht verpflichtet, weißgemäße Angaben zu machen. Sie dürfen nichts Falsches sagen, wenn falsche Angaben strafbar sind und da ich ganz besonders. Wenn Sie das nicht wissen, nicht genau wissen, das nur glauben, denken oder vermuten, machen Sie das bitte deutlich, was für die Entscheidung von Bedeutung ist. Sie das selbst gesehen und gehört haben und auch von ja? Vorher ist die nächste Personalien, Vorname und Nachname. Ausweis brauchen Sie nicht, ich glaube Ihnen, dass es nicht so ist.
Sehr
ja. Wie alt sind Sie?
44.
Im Beruf?
Geologe.
In welchem Ort wohnen Sie? Oder wo sind Sie?
In Gießen und auch in Gießen.
Ja. Sind Sie Verwandte oder Verschwäger zu Herrn Felsen oder Neuhaus oder Gießen?
Nicht.
Aussagegenehmigung für Sie habe ich. Herr Lang, es geht um einen Vorgang vom 2. Juni 2006, etwas über 2 Jahre her. Da soll die Universität Gießen ein Gegengäste-Kreditfeld betrieben haben im Gebiet Rathenaustraße an der Steinbacher Weg. Da soll es zu Übergriffen auf dieses Feld gekommen sein mit entsprechenden Schäden. Ja, das ist die Geschichte, um die es hier geht. Was können Sie uns dazu sagen?
Also, zuerst mal, ich war zur Zeit der Zerstörung nicht vor Ort, bin dann angerufen worden, bin an dem Tag dann auch noch reingefahren. Dann waren noch Polizeibeamte vor Ort, aber halt sonst niemand mehr. Wir haben die Schäden dann besichtigt, das Versuchsfeld. Dann wurde halt darüber beratschlagt, was als nächste Maßnahme zu tun wäre. Professor Kogel war auch da und er ist ja der verantwortliche Projektleiter. Ich war in meiner Funktion als Beauftragter für die biologische Sicherheit, deshalb auch vor Ort.
Beauftragter für? Wie war der Beauftragter für biologische Sicherheit?
Das ist der Beauftragte für die biologische Sicherheit bei allen gentechnologischen Experimenten. Sowohl was Anlagen als auch was Freisetzungsexperimente angeht, gibt es halt immer einen verantwortlichen Projektleiter. Der ist für die Versuchsdurchführung verantwortlich.
Das war Kugel.
Das war Professor Kugel. Und dann gibt es noch den Beauftragten für die biologische Sicherheit. Das ist eine mehr oder weniger unabhängige Kontrollinstanz. Das heißt, bei Rückfragen zur Durchführung, die Sicherheit gentechnologischer Experimente betreffen, stehe ich sozusagen beratend zur Verfügung. Und es gibt dann noch weiter natürlich von der Uni den Beauftragten für biologische Sicherheit, für die Gesamtuni dann noch zuständig. Und als Überwachungsbehörde war noch das Regierungspräsidium Gießen auch noch beteiligt. Also mehr Stufen, das RP, Regierungspräsidium. Natürlich die Schäden am Versuch selber, Das heißt, es waren ja mehrere Parzellen mit transgenen und nicht transgenen Pflanzen angelegt und diese Parzellen wurden unterschiedlich stark zerstört. Insgesamt ca. 20%
geflächt.
Geflächt.
Und zwar der eigentlichen Versuch.
Dieser eigentliche Versuchsfläche, Randbereich oder so, da ausgenommen. Das war ja konventionelle Gärtner.
Ich habe nicht wieder zerstört, die 20%.
Ein Großteil der Pflanzen, also es waren ausgerissene Pflanzen, es waren vertrampelte Pflanzen, es waren umgeknickte Pflanzen. Das heißt, das sind diese 20% von den umgeknickten Pflanzen, haben sich natürlich für noch welche aufgerichtet, die sind aber trotzdem für den Versuch nicht mehr verwendbar gewesen.
Was kostet denn sowas?
Laut Aussage Professor Vogel 55.000 Euro und als Wissenschaftler ist das für mich auch eine sehr realistische Zahl.
Ja, wie setzt sich das zusammen?
Zum einen war der Versuch ja nur zum Teil noch auswertbar, wurden deshalb parallele Experimente, die aber nicht vergleichbare Ergebnisse liefern können, ins Gewächshaus verlagert. Das ist dann in Abstimmung mit dem BMBF, dem Geldgeber, halt geschehen. Wir haben halt geschildert, dass in dem beantragten Umfang die Arbeiten nicht in diesem Jahr durchgeführt werden konnten. Dafür wurde neues Saatgutmaterial benötigt, das musste erst erstellt werden und es wurden zusätzliche Experimente, wie gesagt, im Gewächshaus und im Labor dann dadurch notwendig. Ja.
Könnte der Gesamtversuch dann noch durchgeführt werden durch diese Ausweichmaßnahmen
oder sind Teile des Versuches nicht mehr? Teile des Versuches konnten nicht durchgeführt werden. Das Versuchsziel, es waren verschiedene Versuchsziele in dem Antrag halt auch formuliert, was wir halt erforschen wollten auf diesem Feld. Zum einen ging es um die Wurzeln, die Bodenlebewesen, die Mykorrhizierung dieser Pflanzen, ob die verändert ist. Diese Untersuchungen konnten gemacht werden. Es sollten aber auch mit den Blättern Experimente erfolgen, epidemiologische Studien. Das heißt, wir wollten untersuchen, ob diese Pflanzen auch eine veränderte Resistenz gegenüber Blattkrankheiten haben. Und dafür braucht man deutlich mehr Vergleichspflanzen. Das heißt, wenn ein Teil zerstört ist, konnten wir diese Untersuchung nicht durchführen und es sollten Ertragsstudien gemacht werden, sprich ob diese transgenen Pflanzen einen höheren oder niedrigeren, sprich veränderten Ertrag gegenüber den Kontrollpflanzen haben. Und dafür braucht man natürlich auch entsprechend viele Pflanzen, damit man die Mittel wieder kriegen kann. Das heißt, diese Ertragsstudien und diese epidemiologischen Studien, diese zwei Teilziele konnten nicht bearbeitet werden, nicht ausgewertet werden.
Welches war denn das Hauptziel?
Das Hauptziel war die Untersuchung der Bodenorganismen durch die Mykorrhizierung der Pflanzen.
Wir haben das letzte Mal gehört, ungefähr 350.000 Euro Fördermittel für den Versuch, das war das Gesamtvolumen. Und der eingetretene Schaden war mit 10% davon bewertet worden, da hat es uns die Vollkaufs gesagt. Entsprechend 35.000 Euro. Wenn ich das jetzt mal übertrage auf das, was Sie ausgesagt haben, dann würden diese epidemiologischen Studien und die Ertragsstudien wohl einen Gesamtanteil von 10% im Ranking der Ziele ausmachen und die Veränderung der Bodenlebewesen 90%, oder wie soll ich das verstehen?
Also das eine sind die wissenschaftlichen Fragestellungen, da würde ich sagen 10-20%, also diese Ertragsstudien und diese Studien an den Blättern waren nicht Hauptziel der Forschung. Ja. Aber es geht ja um Schäden, sprich Analysen und Arbeitszeiten, die zusätzliche Analysen und Arbeitszeiten nicht entstanden sind.
Kann man das irgendwie quantifizieren?
Man kann Rechnungen natürlich raussuchen, was an zusätzlichen Arbeiten notwendig geworden ist. Aber wie gesagt, ich selber bin ja nicht mit der Durchführung der Versuche betraut.
Aber Sie waren befasst damit, jedenfalls in Ihrer Eigenschaft als Beauftragter für die biologische Sicherheit. Können Sie eine Untergrenze angeben für den materiellen Schaden oder eine Spanne von bis?
Die 55.000 Euro sind praktisch schon die Untergrenze, sind da noch weitere Schäden entstanden, der Universität entstanden, zum einen natürlich an den Zaun und zum anderen durch diese Überwachung, die halt notwendig wurde, und das waren dann nochmal über 20.000 Euro, die gar nicht in diesen 55.000 Euro drin. Also der Schaden der Universität ist nochmal höher als der Schaden an dem Versuch selber.
Und also weitere 20.000 Euro für?
Das war diese Überwachungsmaßnahmen, weil die nicht von der Uni durchgeführt worden sind, sondern von der Entsprechung von den. Das habe ich auch halt.
Diese Überwachungsmaßnahmen, ist das die Kamera und ist das ein privater Sicherheitsdienst oder war das
ein privater Sicherheitsdienst? Die Kamera gehört in die Kamera. Das war also unabhängig.
Und ich kann fragen, das ist unabhängig von den Schäden. Ob Sie bewachen lassen oder nicht, das ist ja dann Ihre eigene Entscheidung.
Ja. Das ist unsere eigene Entscheidung. Wir kriegen ja Geld für die Durchführung von Versuchen. Ja. Wir sind natürlich auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass diese Versuche dann entsprechend durchgeführt werden. Deshalb hatten wir auch Professor Kugel auch nachgefragt, ob die zusätzlichen Kosten, die ja gar nicht ursprünglich beantragt worden sind, ob diese vom Bundesministerium übernommen würden. Und doch wurde negativ entschieden und gesagt, das muss die Universität selber tragen.
Aber ich verstehe Sie dahingehend, wenn das Feld nicht beschädigt worden wäre, hätten Sie diese weiteren 20.000 Euro auch gehabt.
Die 20.000 Euro wären ja nicht ausgegeben worden, wenn das Feld nicht hätte bewacht werden müssen.
Achso, das heißt, Sie haben also quasi gesagt, künftig wollen wir das Feld schützen.
Es ist auch nach der Teilzerstörung weiter bewacht worden, ja. Weil ja noch weitere Experimente laufen sollten. Es wurde ja der Schaden begutachtet und es wurde dann mit den Behörden entschieden, dass dieser Versuch noch fortgesetzt wird. Zwar in Teilzielen nicht mehr bearbeitet werden konnte, aber die Hauptziele halt doch noch zu weiteren Ergebnissen geben sollten.
Ich hatte das letzte Mal die Frau Kraus dahin verstanden, dass dieser Sicherheitsdienst möglicherweise, so ganz 100% hat sich nicht festgelegt, möglicherweise schon vor dem 2.6. beauftragt war.
Weil es ja angekündigt war.
Das heißt, das war nicht eine Vorbeugemaßnahme, die sie auch bezahlt hätten, wenn an dem Feld nichts passiert wäre.
Wie in welchem Umfang dann die Bewachung weiter stattgefunden hat, hätte, weiß ich halt nicht. Das müssen dann wieder Frau Kraus oder diesen Wachdienst beauftragt haben, nochmal fragen.
Euro Gesamtschaden, sagte sie. 20.000 Euro für die Grenzen, 35.000 für
die zusätzlichen Arbeiten im Labor.
Für die zusätzlichen Arbeiten im Labor. Was macht denn diese Pflanzen so teuer, dass die 20.000 Euro gekostet haben? Also wenn ich so die Saatgutantung gehe, um den Land von Gerst, dann zahle ich
solche Pflanzen gibt es halt nicht in der Saatguthandlung. Und die können auch nicht ganz normal auf jedem Feld vermehrt werden, logischerweise, hat man ja gesehen. Was für Auflagen dort existieren, wenn man damit ins Freiland gehen will. Das heißt, diese Pflanzen sind im Gewächshaus vermehrt worden, in Töpfen, da muss gewässert werden, da muss schattiert werden. Das Gewächshaus hat Energiekosten halt zusätzlich. Dann müssen die Pflanzen einzeln getütet werden, damit sie sich nicht halt vermischen im Gewächshaus, wo wir nebeneinander stehen in Einzeltöpfen, und die müssen dann von Hand geerntet werden, gedroschen werden, also die kann man von Ehren rausgeholt werden. Das ist schon ziemlich viel Arbeit. Plus müssen dann diese Pflanzen, jemand die als Versuchpflanzen verwendet, natürlich molekularbiologisch getestet werden, auf die Identität, das heißt, ob das Transgen wirklich noch da ist. Die Freisetzung?
Ja,
natürlich.
Hatten Sie einen Genehmigungsbescheid?
Ja, einen Genehmigungsbescheid. Und das Ganze war ja ein Projekt, finanziert vom Bundesministerium und dem BMBF. schon von Doktor einen Antrag gestellt. Der wurde von unabhängigen Gutachtern halt dann positiv beschieden. Daraufhin hat die Universität und das Institut diese Mittelzusage bekommen. Daraufhin konnten wir dann dieses Freisetzungsexperiment genau planen. Und dafür braucht man natürlich nochmal eine andere Genehmigung. Die kommt vom BVL, Bundesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Lebensmittelsicherheit. Doch wurde ein entsprechender Antrag gestellt und der wurde auch mit Bescheid vom 3.4. halt positiv beschieden. Das heißt, vor dem 3.4. konnten wir halt auch noch nicht exakte Planungen machen.
Das ist schon
3.4.2006, genau. Der Bescheid. Und nach dem Bescheid, da das Ganze für 3 Jahre ein gewilligtes Projekt war, sollten also 3 Jahre Feldstudien gemacht werden in 3 Vegetationsperioden. Und deshalb wurde halt, weil es schon sehr spät im April war, wurde dann am 25.04. nach Absprache mit dem Regierungspräsidium Gießen, was vorab in, als Kontrollbehörde darüber informiert werden muss, wurde halt die Aussage durchgeführt. Vorab gab es noch Besprechungen mit dem Regierungspräsidium, wo über die Auflagen, die Sicherheitsauflagen, die im Bescheid vermerkt sind, im Detail abgesprochen wurde, wie diese umzusetzen sind. Und jemand vom Regierungspräsidium war bei der Aussaat auch vor Ort.
Also das Ganze. 3.4.2006 liegt die Genehmigungsbescheid. War gegen einen der Bescheide, insbesondere gegen den letzten, ein Rechtsbehelf oder Rechtsmittel eingelegt worden? Gab es Widersprüche oder Ähnliches?
Im Bescheid, glaube ich, sind hintenliegende Einwendungen erwähnt, genau, Würdigung und Bescheidung der Einwendungen. Dort sind mehrere genannt, die dann aber von der Behörde negativ beschieden worden sind, wodurch dann unser Bescheid hat uns zugeschickt worden ist, dass wir jetzt mit der Planung und Durchführung gehen können.
Wurde das Projekt mal gerichtlich untersagt? Wurde das Projekt mal gerichtlich untersagt?
Nein.
Wie weit waren denn die Pflanzen bis zum 4.6.2006 gediehen?
Das waren ja nur ein paar Wochen, das heißt, wir haben noch lange nicht geblüht. Ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht von der Aussaat und halt auch vom Tag der Zerstörung. Also ungefähr 20 cm hoch oder 25 cm hoch, würde ich jetzt mal sagen. Waren die erst.
Besteht Interesse, diese Lichtbilder in Augenschein zu nehmen?
Ja.
Gut, dann. Kann ich diese Lichtbilder bei den Akten behalten?
Ja. Durch, also auf jeden Fall noch lange nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir halt Teilzerstörung stattgefunden hat.
Lange ist ein dehnbarer Begriff.
Die Blütezeit selber, also von dieser Größe, bis sie dann anfangen zu blühen.
Ja.
Ich bin kein Landwirt. Aber das, also ich denke, die hätten an Ende Mai, Anfang Juni geblüht. Das ist ein bisschen schwierig, weil das für die Gärtner nicht der typische Aussaatzeitpunkt war. Aber sondern wir schon relativ spät in der Vegetationsperiode waren.
Wenn Sie sagen, Blüte wäre es ca. im Mai, Anfang Juni, immer am 2.6.
Ja, wie gesagt, da wir sie spät ausgewählt haben.
Danke für die steile Vorlage.
Das heißt, bei der Größe hätte also noch ein Monat
gebraucht. Wenn Sie es nicht wissen,
sagen Sie es. Ich sage ja, kann ich so schlecht abschätzen.
Okay, dann will ich Sie auch noch nicht festlegen. Derzeit hat sich noch nicht geblüht.
Nein, das ist keine Frage. Es ist noch kein Ehrenschieß. Das hätte also noch drei, vier Wochen gedauert. Wie gesagt, ich bin halt spät ausgewählt.
Also diese Zeit sagen wir circa 3-4 Wochen später. Aber während der Blüte wäre sie nicht geerntet worden, oder?
Nein,
das geht nicht. Wann ist denn das Kalz oder der Rest der Nordstein tatsächlich abgeerntet worden?
Es ist ja keine Ernte erfolgt. Es sollten, wie ja schon gesagt, Ertragsstudien gemacht werden.
Ja.
Ob mehr Körner, größere Körner oder weniger Körner halt gebildet worden sind. Dieser Teil wurde nicht verfolgt, weil zu viel zerstört worden war. Und es wurden nochmal Wurzelproben genommen. Probenmaterial wurde geerntet, also Pflanzenmaterial vom Versuchsfeld entnommen und das war am 5.7. und danach wurde durch Fräsen das ganze Material eingearbeitet, weil es zu diesem Zeitpunkt halt noch keine reifen Körner vom Meeresfeld in Körner gegeben hat.
Ja, und war dieser Feldversuch
ja dieses Jahr dann beendet.
Sollen wissenschaftliche Arbeiten in der Wirtschaft gezogen worden sein, sagt uns die Frau Paus. Zwei Masterarbeiten wären wohl beeinträchtigt gewesen.
Ja, wir hatten halt Studenten in dieser Richtung, die doch gerne ihre Arbeiten gemacht hätten. Und sie waren auch vor Ort schon bei diesem Versuch mit beteiligt. Wir haben dann diese Masterarbeiten als Arbeit halt nicht vergeben, weil halt das Risiko sozusagen, das wissenschaftliche Risiko für diese Studenten also zu hoch gewesen wäre, dass sie halt nicht die entsprechenden Arbeiten in dem Umfang hätten zu Ende führen können. Das heißt, diese geplanten Arbeiten sind gar nicht durchgeführt worden.
Waren
von
diesen
Masterstudenten.
Ja, waren denn schon Masterarbeiten begonnen worden?
Wie gesagt, die Studenten waren schon, die waren noch nicht angemeldet worden bei der Universität als Thema, aber die Studenten hatten schon auf dem Versuchsfeld gearbeitet.
Brachte das eine Verzögerung beim Studienabschluss mit sich?
Das könnten die Studenten nur selber sagen. Ich vermute eher nicht, da wir ja quasi rechtzeitig die Notbremse
sind. Also ich komme jetzt noch, weil die Frau Paus gesagt hat, dass zwei Masterarbeiten seien verzögert worden. Ja, oder sowas, glaube ich, sind
wie gesagt, kann ich selber nur vermuten.
Thank you. Aufnehmen wird unterbrochen. Herr Lange, ich darf Sie bitten, noch ein deutsches Fenster zu machen. Aktuell ist wieder dran mit der Entscheidung des Verlegen. Ich verlege Sie den folgenden Beschluss. In dem Strafverfahren gegen Jörg Bergstedt wird die Ablehnung des Richters und Amtsgericht Dr. Röhm wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen. Gründe. Im Termin zur Fortsetzung der Hauptverhandlung vom 29.08.2008 hat der Angeklagte den erkennenden Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Er begründet dies damit, der Richter hat im Rahmen der Hauptverhandlung vom 26.08.2007 die Befragung der Zeugen Kraus durch ihn, den Angeklagten, unterbrochen und Fragen zu Einzelheiten eines Gentechnikverbots unterbunden. In diesem Zusammenhang habe er gesagt, nein, ich werde Ihnen sicherlich keine Plattform für eine politische Kundgebung gegen die Gentechnik geben. Der Angeklagte zitiere eine Beschreibung seiner Rechte aus politischen Motiven heraus. Hierzu hat der abgelehnte Richter dienstlich erklärt, die im Antrag des Angeklagten beschriebenen tatsächlichen Geschehnisse seien zutreffend wiedergegeben. Allerdings teile er nicht die Interpretation des Angeklagten, er habe aus politischen Gründen gehandelt. Mit dem von dem Angeklagten beanstandeten Satz habe er lediglich eine Passage aus einem per Internet verbreiteten Schriftstück aufgegriffen, in dem es unter anderem heißt, im Gerichtssaal solle mit den Mitteln einer offensiven Prozessführung eine Plattform geschaffen werden, die Gentechnik grundsätzlich zu hinterfragen und ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Dies aber so der abgelehnte Richter gehe über den Gegenstand der Anklage weit hinaus, was er als verfahrensfremd beanstandet habe. Mit politischen Motiven seinerseits habe dies nichts zu tun. Seine Erklärung hat er eine Abschrift des von ihm zitierten Schriftstücks beigefügt. Das Schriftstück trägt das Datum 24.08.2008, ist überschrieben mit Werkstatt Sasen und endet mit Worten Grußjörg. Diese Erklärung wurde dem Angeklagten und seinem Verteidiger mündlich und in schriftlicher Form bekannt gemacht. Nach einem dem Gericht vorliegenden vorläufigen Protokoll erhielten sie Gelegenheit zu einer ergänzenden Stellungnahme, haben aber eine solche nicht abgegeben. Bei dieser Sachlage besteht für einen verständigen Angeklagten kein Grund zu der Annahme, der Richter sei nicht nur unbefangen, sondern werde sich bei seinen Entscheidungen von Sachverhaltenerwägungen leiten lassen. So wie einerseits ein Angeklagter das Recht zur Befragung eines Zeugen hat, so hat andererseits der Vorsitzende das Recht, Fragen zurückzuweisen. Etwa dann, wenn sie suggestiv, eher verletzend oder schon beantwortet sind. Er kann sie aber auch dann zurückweisen, wenn sie mit der Sache nichts zu tun haben. Die Hauptverhandlung dient nicht der Erörterung allgemeiner Themen, sondern der Aufklärung von jeder Sachverhalte. Ob eine Frage der Aufklärung des Sachverhalts dient, ist eine Rechtsfrage. Ähnlich derjenige, die das Gericht beantworten muss, wenn es einen Beweisantrag ablehnen will, weil die Beweiserhebung für das Verfahren von Bedeutung ist. Das Gericht muss in derartigen Fällen eine rechtliche Bewertung vornehmen, die das bisherige Ergebnis der Beweisaufnahme mit berücksichtigt. Wie der Angeklagte selbst ausführt, hat all dies mit Befangenheit nichts zu tun. Das Verhalten des Vorsitzenden in der Hauptverhandlung erhält auch durch den von dem Angeklagten beanstandeten Satz. Er werde diesem keine Plattform für eine politische Kundgebung geben, keine andere Qualität. Der Vorsitzende hat hiermit nicht eine eigene politische Gesinnung zum Ausdruck gebracht, sondern die vorangegangene Diskussion über die Zulassung bestimmter Fragen resümierend klargestellt, dass er nicht bereit ist, der Erörterung von Themen Raum zu geben, die nach seiner Rechtsverfassung für die Entscheidung ohne Bedeutung sind. In seiner Wortwahl hat er sich dabei erkennbar auf die Internetveröffentlichung bezogen, die nach Form und Inhalt der Projektwerkstatt zuzurechnen ist. Es kann dahinstehen, ob der Angeklagte den Text selbst verfasst hat oder ob derjenige, der am Ende des Textes grüßt, eine andere Person namens Jörg ist. Und jedenfalls kann die in dem Text angekündigte Plattform nur von einem Prozessbeteiligten errichtet werden, da sie im Gerichtssaal und mit den Mitteln einer offensiven Prozessführung geschaffen werden soll. Hierfür aber kommen nur der Angeklagte und der Mitangeklagte in Betracht, die folglich in entsprechende Pläne zumindest eingeweiht gewesen seien und sie gebildet haben müssen, wenn sie sie schon nicht selbst entworfen haben. Insofern knüpft der von dem Angeklagten beanstandete Satz ein eigenes Verhalten des Angeklagten an und ist nicht Zeugnis für eine bestimmte politische Gesinnung des Richters, die Anlass zur Besorgnis der Befangenheit geben könnte. Dies im 29.08.2008 Unterschrift Wendelrichter am Amtsgericht. Wenn Sie bitte noch einmal in so einer Weise perspektivisch über einen Kollegen des Amtsgerichts machen, schicke ich Sie den Rest des Tages aus dem Saal.
Das war die Interpretation, dass Sie den Kiel
haben. Letzte Woche. Noch ein Wort und Sie sind draußen. Okay. Verfahren zu Beteiligten erhalten Auswertungen wieder. Das ist ein bisschen Stellenwert. Und dann für Herrn Neuhaus, Herrn Brechstedt und Herrn Dürmer eine Auswertung der Abteilung.
Dankeschön, geht schon.
Gut, dann würde ich bitten, den Zeug wieder reinzurufen. Herr Lange, bitte schön, wenn Sie wieder Platz. Gut. Das heißt also, neben einem rein sachlichen Schaden ist dann ein wissenschaftlicher Schaden eingetreten, der wohl im Wesentlichen, wenn ich versuche, das zu bewerten, immateriell sein dürfte, oder kann man das irgendwie in Euro quantifizieren?
Also ich konnte es nicht.
Ja. Noch eine Frage. Wo hatten Sie diese Versuchspflanzen her? Die Frage deswegen, weil ich soll das raus. Der Kollege vom Rechtsdezernat gesagt hat, es hätte ein Austauschprojekt gegeben mit der
Washington State
Universität. Washington State Universität, genau. Und die hätten ihnen die Sachen quasi umsonst gegeben.
Das sagt gut, es ist von Amerika geschickt worden. Die Universität ist ja kein kommerzielles Unternehmen. Ja. Dort sind diese Pflanzen erzeugt worden. Dort sind auch schon entsprechende Studien gelaufen, jedoch nicht, was diese Bodenpilze, diese Mykorrhizierung betrifft. Das heißt, diese Biosicherheitsaspekte wurden in Amerika bisher nicht untersucht.
Das ist ein Förderprogramm. Jetzt haben wir da gut für mein Geld haben.
Saatgut aus Amerika geschickt worden, bezahlt hat mir nichts dafür. Durfte die Uni damit verfahren mit diesen Saatgut? Also hat es dann
ja, es war eine Kooperation, das heißt, der entsprechende Wissenschaftler an der Washington State University kannte den Antrag und wusste, welche Arbeiten die mit diesem Saatgut durchführen wollten.
Das heißt, das wurde der Universität zur eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt. Frau Silberschellenberg.
Ja. Danke.
Ja.
Zunächst einmal, dann würde ich gerne wissen, welche Funktion Sie neben der Beauftragung zur biologischen Sicherheit noch ausüben.
Ich bin als akademischer Rat am Institut für Phytopathologie in der Abteilung von Professor Kobi. Dort betreue ich Praktika, führe Praktika durch, halte Vorlesungen. Habe meine eigene Arbeitsgruppe im Labor, habe also eigene Forschungsprojekte, an denen ich halt arbeite.
Sie waren also schon recht intensiv in die beabsichtigten Abläufe dieser Untersuchungsreihe eingebunden. Kann man das so formulieren?
Was die Planung und die Sicherheitsaspekte angeht, ja, aber an der eigentlichen Versuchsdurchführung, sprich die Analysen, die nachher im Labor gelaufen sind, zum Beispiel nicht. Also was die wissenschaftliche Arbeit angeht, nicht, aber an der Planung und Durchführung schon.
Sind Sie der Auffassung, dass bis zum 2.6.06 das Feld ausreichend geschützt wird?
Was heißt ausreichend? Also viel mehr schützen kann man fast nicht, außer man stellt da 50 Leute drumherum. Ja. Da ist die Frage, wer soll das bezahlen? So was kann dann eine Universität nicht leisten. Also ich denke, von unserer Seite ist das Mögliche getan worden, um die Sicherheit zu schützen.
Wissen Sie denn, was getan wurde?
Zum einen ist das Ganze auf einem uni-eigenen Gelände durchgeführt worden, in direkter Nachbarschaft zu unserer Versuchsstation, wo ja Mitarbeiter der Universität tätig sind. Das ganze Gelände ist eingezäunt. Das heißt, ein freier Zutritt ist da auch nicht möglich gewesen. Dann gab es noch die entsprechenden Auflagen natürlich, dass noch ein weiterer Zaun, sprich Wildschutz und Vogelschutz installiert wird. Das war aber natürlich nicht für Menschen abzuhalten geplant. Und dann gab es halt die Ankündigung, dass dieses Feld zerstört werden sollte. Und daraufhin wurden halt die Sicherheitsmaßnahmen intensiviert, sprich dieser zivile Wachdienst schon beauftragt und für das Wochenende dann entsprechend mit der Polizei Abstimmung getroffen, wo ich aber selber wieder nicht dran beteiligt war, was da genau besprochen worden ist. Ich weiß nur, dass es halt im Vorfeld natürlich mit der Polizei Absprachen gab.
Wissen Sie den Wahlkontakt mit der Polizei aufgenommen? Wissen Sie nicht. Ich möchte anknüpfen an eine Aussage, die Sie schon eine Kundung dieser Woche schon getätigt haben, indem Sie nämlich sagten, wir haben ausgerissene Pflänzchen gehabt, wir haben niedergetrampelte Pflänzchen. Da würde mich insofern interessieren, Sie sagten, die haben sich ja wieder aufgelegt, waren aber trotzdem nicht mehr verwertbar. Ich als absolut biologischer Laie, dessen Schulzeit lange zurückliegt, warum war die nicht mehr verwertbar?
Wie gesagt, die Pflanze erholt sich vielleicht, also sie stirbt nicht ab, sie hätte weiter wachsen können, hätte vielleicht auch noch geblüht, hätte vielleicht auch noch ein paar Körner gemacht, da aber ja ein Teil der Analysen war, wie ist der Ertrag der veränderten Pflanze im Vergleich zu der Kontrollpflanze, zu der Wildblütpflanze, kann man natürlich bei so einer massiven Störung daraus keine Schlussfolgerung mehr ziehen, wenn dann Änderungen halt im Ertrag sichtbar werden. Das heißt, dafür braucht man halt entsprechend viele und gleich gute Pflanzen. Wenn ein Teil zerstört oder stark geschädigt ist und ein Teil nicht geschädigt ist, kann man die nicht mehr vergleichen.
Das heißt, man hätte nicht mehr auseinanderhelfen können, ob die Störung eben auch
genau.
Der eingetretenen Zerstörung. Gut. Zu dem Aspekt der 35.000 Euro, 20.000 ist uns allen klar, hat die Frau Kraus schon gesagt, und Sie gesagt, das ist der Schaden, den wir nicht zerstört, Pflänzchen haben, die wir mal wegschmeißen praktisch, war nichts mehr wert. 35.000 Euro beinhalten unter anderem den Aspekt weiteren zusätzlichen Personals. Habe ich mir das jetzt so naiv einfach vorzustellen, dass für diesen Teilaspekt der Verfahrensfrage 3, 4 neue Leute eingestellt wurden, die nur diesen Blickwinkel verfolgt haben, sind die hinterher entlassen worden?
Das ist zusätzliche Arbeitszeit einfach. Das heißt, es wurden weitere Experimente durchgeführt im Gewächshaus, die ursprünglich nicht geplant gewesen sind.
Also nicht zusätzliches Personal insofern, sondern das Personal wurde eben verstärkt mit zusätzlicher Arbeit.
Man konnte dafür andere Sachen natürlich nicht verfolgen.
Konnte andere Sachen nicht verfolgen, für die dann zusätzliches Personal eingestellt wurde oder
nicht? Nicht.
Wann erfolgte die Aussaat nochmal?
Die Aussaat am 25.04.
Okay. 14.
Ja, April.
Okay. Wenn Sie mir jetzt nochmal erklären würden, wie dieses Feld aufgebaut war. Also ich hatte verstanden, wir hatten ein 3 Quadratmeter großes, eigentliches, im Gerstefeld. Kann man sagen, wie viel Pflänzchen, das wird ja wahrscheinlich irgendwo festgehalten sein und protokolliert sein, wie viel Pflänzchen von der Universität in Kooperation kamen, der Washington State, und wie viele hinterher zerstört waren. Eigentlich müsste das, stelle ich mir vor, ja zahlenmäßig dokumentiert worden sein.
Wie gesagt, 20% der Versuchsfläche wurden zerstört.
Ja, das
waren ja diese knapp 10 Quadratmeter.
Ja.
Auf diesen 10 Quadratmetern Transgen-Pflanzen gab es jeweils Parzellen mit A 0,8 Quadratmeter, also 80 cm breit, 1 Meter tief, war praktisch jeweils eine Wiederholung, doch standen immer die gleichen Pflanzen. Es gab 2 verschiedene Transgene-Sorten und 2 Kontrollsorten, das heißt, es gab auch 4 verschiedene Getreidesorten sozusagen auf diesem Stück. Und auf diesen 0,8 Quadratmetern standen jeweils ca. 300, 320 Pflanzen.
Ein.
Und von mir ist aber auch nochmal das experimentelle Design, genau, als Abbildung haben. Wenn wir sehen wollen, wie das aufgebaut war oder wo die Pflanzen
sind. Also, wenn das wirklich nicht stört, ja.
Ja, haben Sie wieder.
Und das war halt das experimentelle Design, wo diese einzelnen Stücke angelegt waren. Und es gab halt farblich hier markiert diese verschiedenen Pflanzen. Die Hälfte waren nicht transgene, wirklich Pflanzen. Die Hälfte waren halt zwei verschiedene transgene Stoffe. Den entsprechenden Wiederholungen. Das war halt die Größe der Mantelsaat und der eigentlichen Fußfläche.
Und diese Mantelsaat in 6,5 Meter stieg, war also entsprechend breit als Wirbel.
Die ist nochmal außenrum, genau, als Wirbel angelegt, sodass es auch konventionell ist.
Das ist ja der.
Man könnte jetzt eintragen, wo der Herr Wirkenstoff durchgebrochen ist.
Ich habe keine
Frage. Herr Müller. Ja, vielleicht erstmal ein paar grundsätzliche Fragen. Also ich habe jetzt verstanden, dass Sie der Beauftragte für Biosicherheit bezüglich dieses Projektes sind. Jetzt habe ich nur nicht verstanden, was Ihre konkreten sicherheitstechnischen Arbeiten bzw. Maßnahmen gewesen sind bezüglich dieses Versuchsfeldes. Was haben Sie denn konkret an sicherheitstechnischen Dingen nun getan?
Im Vorfeld wurde halt mit den entsprechenden Behörden abgeklärt, wie die Auflagen umzusetzen sind. Das wurde dann vom Projektleiter.
Sie meinen die Auflagen, die sich aus den Genehmigungen bescheiden?
Genau. Das sind die Sicherheitsauflagen, die wir entsprechend bekommen haben, um halt sicherzustellen, dass halt dieses Experiment den gesetzlichen Rahmenbedingungen halt folgt, die ja vorgegeben sind.
Ja, aber das war jetzt nicht so ganz meine Intention. Da kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Was haben Sie konkret getan und was ist überhaupt Sicherheit Ihrer Meinung nach in dem Bereich?
Also, wollen Sie jetzt eine Definition von Sicherheit, eine allgemeine Definition von Sicherheit?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ja gesehen, aufgrund der beiden Lichtbilder, die Sie eben ja in der Hauptmarke vorgelegt haben, dass also um das eigentliche Versuchsfeld ein Zaun gezogen worden ist. Und Sie sagten bereits aus, dass dies vor allem dem Schutz vor Vögeln diente.
Das ist dieser. Also
könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Sie was mit diesem Zaun zu tun haben. Dass
ja,
Sie,
ich war vor Ort, als dieser Zaun mitgeholfen
hat. Also Sie sind für die Errichtung des Zauns, die Planung des Zauns verantwortlich oder haben das zumindest organisiert?
Nein, ich habe sicherzustellen, dass der Zaun tatsächlich aufgestellt wird. Ich habe nicht die Durchführung der Arbeiten.
Ja, das ist ja klar. Ja. Also Sie sagen, bitteschön, der Zaun muss zum Beispiel oder auch das Netz, was da gespannt wird, eine bestimmte Dichte haben, damit keine Vögel kommen
können. Das waren aber Abstimmungen oder vom Regierungspräsidium halt Auflagen. Also die haben halt ja auch diesen Bescheid und sind dann für die Durchführung oder die Überwachung der Durchführung zuständig, nochmal als externe Kontrollbehörde. Und ein Mitarbeiter vom Regierungspräsidium war vor Ort und hat halt diese Maßnahmen gut beheißen bzw.
Also die Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel die Dichte des Netzes, dass Sie damit was zu tun haben, die ist richtig, als Biosicherheitsbeauftragte.
Ja, auch.
Ja, weil Sie haben ja gesagt, also wir müssen sicherstellen, dass da keine Vögel rum können, um zum Beispiel auch Pflanzen zu beschädigen, das aufzupicken, was da abfällt oder was auch immer.
Nein, die Idee dabei ist natürlich, die Auflage war, dass bei der Aussaat, nach der Aussaat, das Vogelnetz errichtet wird, weil dann natürlich Körner im Boden sind und Vögel kommen und picken diese Körner auf, könnten die wegtragen und dann wieder ausspucken, warum auch immer. aber es wäre ja vorstellbar. Und zum anderen sollte dieses Vogelnetz da sein, wenn die Erden abreifen, aber soweit ist es ja gar nicht gekommen.
Also wenn ich das richtig sehe, ist das Vogelnetz ein Kontaminationsschutz.
Ein Ausbreitungsschutz.
Ja.
Verbreitungsschutz.
Das nächste ist jetzt für mich die Frage, zu dem Bereich der Sicherheit gehört zum Beispiel auch die Frage, inwieweit denn dieses Netz durchlässig war für Insekten.
Diese Frage gehört nicht mehr zum Gegenstand der Anklage, in den Bereich hinein, die mit der Frage, ob die aus Friedensbruch oder Sachbeschädigung vorliegen. Ob da Insekten durch das Netz hindurchfliegen können oder nicht, ist für die Frage Stellung, die sich hier im strafprozessualen Rahmen ergibt, ohne Bedeutung.
Wir haben doch gerade gesagt, dass er ein Sicherheitsbeauftragter ist.
Ja.
Ja. Und die Frage ist jetzt.
Es geht auch nicht darum, wie sicher das Netz war. Es geht nicht darum, wie sicher das Netz war.
Nein. Also es spielt selbstverständlich eine Rolle, welche Gefahren von diesem Feld ausgehen.
Nein.
Und dann müssen Sie die Frage bitte aufnehmen und als unzulässig zu beweisen.
Bevor ich das mache, würde ich von Ihnen gerne wissen, ob Sie einen Zeugen fragen außerhalb des
Gerichts. Weitere Fragen haben Sie selbstverständlich.
Ja. Fragen, die sich außerhalb des technischen Bereiches.
Ja, das, ich habe praktisch die Fragen in dem gleichen Bereich, wie Sie sie gestellt haben und wie die Staatsanwaltschaft sie gestellt hat.
Wären Sie mir bereit, die Fragen zu benennen?
Ja, also als erstes habe ich die Frage,
wie... Nein, nicht, was Sie noch fragen wollen, was mit Gentechnik zu tun hat, sondern das, was Sie noch fragen wollen, was nicht mit Gentechnik zu tun hat.
Das hätte ich auch gerne.
Der Nächste, der redet da hinten und despektierlich den Kopf schüttelt, wird wegen Missachtung des Gerichtes unverzüglich.
Sie können unmöglich Kopfschütteln verbieten, das geht alles gar nicht mehr.
Die letzte Warnung.
Also Kopfschütteln gibt es alles selbstverständlich. Sowohl von Gericht als auch von Verteidigung.
Meine Herrschaft, die Dame mit den dunklen Haaren dort und dem grauen Oberteil verlässt bitte den Saal. Ja, sieht die da mal zu. Wer von Ihnen möchte noch auf die Straße zum Spielen gehen oder können wir uns bald mit erwachsenen Menschen?
Jetzt hören Sie mit Ihrem ganzen kinderfeindlichen Scheiß endlich auf.
Herr Bergstedt, dann muss ich das auf jeden
Fall. Nein, das ist nicht sachlich. Sie sind auch überhaupt nicht sachlich.
Ich rede zum Umfang.
Nein, das ist wirklich nicht sachlich.
Wollen wir erstmal eine kurze Pause machen, vielleicht 5 Minuten?
Nein, ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Böhmer, welche Fragen nicht sind.
Erstens würde ich jetzt den Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie haben eine nicht durch das Gerichtsverfassungsgesetz gedeckte Maßnahme ergriffen, indem Sie die Zuschauer, die den Kopf schüttelten, des Saales verwiesen haben. Und das ist gewaltsam geschehen, ich war selbst dabei. Und ich rüge jetzt, dass die Öffentlichkeit hier in der Aufnahme nicht mehr gewährleistet ist. Ich bitte, diese Rüge zum Protokoll zu nehmen und auch Ihre Maßnahmen zu begründen. Denn Kopfschütteln, ja, stellt keine Missachtung des Gerichts auf, sondern einfach nur eine Missbilligung dessen, was das Gericht gerade getan hat. und selbstverständlich würden Zuschauer auch insoweit durch Kopfschütteln das zum Ausdruck bringen. Ja, weil hier war nicht mehr das von dem Gericht vormals berühmte despektierliche Lachen dabei. Das geht jetzt zu weit. Ich
kann nicht sehen, weil Sie hinten keine Augen haben.
Oder ja, das müssen Sie ja jetzt alles bitte erstmal
so festhalten. Nein, das ist nicht so gut. Die Interessen der betreffenden Damen zu vertreten.
Sie vertreten nur die Interessen des Angeklagten und vertreten natürlich die Auffassung, dass hier die Hauptverhandlung öffentlich das zu sein hat. Und die Hauptverhandlung darf nicht durch Ausschluss, die Öffentlichkeit darf nicht durch unberechtigten Ausschluss von Zuschauern beschränkt werden. Und das liegt jetzt hier vor.
Diese Maßnahmen und das Gerichtsverfassungsgesetz gibt mir gemäß § 177 der Mündlichkeit Personen, die eine Anordnung nicht vollgeleisten, das zusätzlich zu einer Entfernung.
Ja, aber Sie haben eine Anordnung, eine unzulässige Anordnung getroffen, die daran besteht, dass ein Zuschauer nicht den Kopf schütteln darf. Von daher ist das ganz sicher nicht durch das Gerichtsverfassungsgesetz bedeckt. Also ich schlage vor, dass Sie diese Anordnung rückgängig machen. Wir können auch kurz Pause machen, aber wichtig ist für mich nur die Lüge. Ja? Ich möchte das gerne lügen, dass jetzt...
Das habe ich genommen, Sie haben es gelügt.
Und es müsste festgehalten werden und Sie müssten meines Erachtens auch Ihre Entscheidung begründen, damit das Lüge sicher auch festgehalten ist, sonst müssten wir jetzt ja alles aufschreiben. Also Kopfschütteln, Herr Dr. Öhl, ist kein Grund, einen Zuschauer von einer Strafverhandlung auszuschließen.
Nach entsprechender Belehrung durch das Gericht hat die Dame demonstrativ despektierlich den Kopf geschüttelt, das muss ich nicht hinnehmen. Ich hätte auch Ordnungsamt verhängen können.
Ja, genau.
Wenn das so weitergeht, ja, werde ich auch es nicht bei der Saalverwaltung belassen,
Dr. Öhl,
sondern dann gehen Menschen über das Wochenende in Ordnungsamt.
Ja, ich bin der Auffassung, dass das jetzt im Hause, finde ich, der meisten, die wir verhandelt haben, überhaupt nicht gerecht wird. Und das zielt meines Erachtens nicht über das Ziel hinaus und fördert auch nicht die Autorität des Gerichts, die hier überhaupt nicht in Zweifel gezogen worden ist.
Herr Dürmer, das ist verblieben mit der Werkstätte, kann man neu absolvieren, wie schön können das eigentlich funktionieren. Ja, und ich bin mit allen Verfahrensbeteiligten. Ich rede bewusst von Verfahrensbeteiligten, in der Öffentlichkeit ist kein Verfahrensbeteiligter. Wir sind allen Verfahrensbeteiligten in einer absolut sachlichen und aus meiner Sicht angenehmen Atmosphäre verhandelt werden konnte, steht außer Frage. Ja. Das Kompliment der Fairness des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, ja, was der Werkstattmann geäußert hat oder was er gefangen hat, das kann ich genauso mit erleben. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass er auf irgendeine Art und Weise versucht wurde, das Gericht einzuhalten oder sonst was.
Ja, aber jetzt haben Sie möglicherweise Sie haben unrechtlich Teile der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Wir haben das jetzt gerügt, das ist im Protokoll, mehr können wir nicht tun.
Genau, aber Herr Dürmer, bitte geben Sie eins, wenn Menschen, die sich, weil sie keine Erziehung genossen haben oder so,
ach, Herr Richter, ich weiß nicht, das ist doch ein Nee, ich hätte Angst.
Danke, dass Sie bei uns sind.
Also ich möchte mal sagen,
nein, Sie haben sagen, dass Sie nicht.
Im Namen des Volkes, das nichts zu sagen hat.
Okay, die Dame geht wieder raus.
Bitte. Kommen Sie mit? Können wir wenigstens vernünftig rausgehen?
Thank you.
Den einzelnen Zuschauern trotz entsprechender Bewährung. Auch weiterhin durch ungebührliche Treibung die Sitzung stören. Werden Sie als mildere Maßnahme gegenüber der Drängung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft gemäß § 177 GVG aus dem Sitzungssaal getrennt und zur Vermeidung weiterer künftiger Störungen.
Seinesgleichen, was jetzt gerade hier passiert ist.
Gewissen. Gut.
Okay, nochmal eine kurze Pause. Ja, wie lange brauchen Sie denn noch?
Ich denke nicht.